Hallo, meine Lieben, zu einer ganz neuen Podcast-Folge von Fitness, Food and Soul, dein Podcast für Attraktivität, Gesundheit und Glück. Und heute bin ich wieder am Start und zwar mit einem Interview mit einer ganz, ganz interessanten Person. Ich habe den lieben Jan im Interview und zwar habe ich Jan vor einer Woche kennengelernt oder was sind es schon zwei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall noch gar nicht so lange. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und danke dir schon mal, dass du da bist und heute deine Geschichte mit uns teilst in meinem Podcast-Interview. Herzlich willkommen.
Ja, mega, danke dir. Cool, ich wusste gar nicht, da ich kannte deinen Slogan noch gar nicht. Mag ich sehr.
Ja, ich mache deinen. Ich habe den gerade gepitcht in meiner Instagram-Story.
Ah, cool.
Suchtfrei und high vom Leben, das ist halt mal voll meins. Also, fuck the cheap Dopamin und geh ins Real Life und in die echte Freude und in das echte Gefühl. Und ich glaube, das ist das, warum es bei uns auch so gut matcht und warum bei uns halt gleich der Vibe da ist. Ich glaube, das ist unser gemeinsamer Nenner und unsere gemeinsame Mission, die wir teilen. Und ja, hey, mega schön, dass du da bist und heute ein paar Insights teilst. Ich finde es total spannend. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und dass wir dann tiefer in das Thema auch einsteigen? Bin ich jetzt
Ja, mega, ich freue mich auch voll hier sein zu können und mich zu teilen, mit denen in den Austausch zu gehen. Zu mir, was ich mache, ist, dass ich gerade mit Menschen zusammenarbeite, um eben suchtfrei wieder zu werden. Also ich helfe anderen, von ihren Süchten loszukommen und wieder zurück, sich mit ihren Emotionen zu verbinden. Also eine sehr innere Arbeit, die ich über alles liebe. Mein Hintergrund ist ein bisschen was anderer. Also ich komme eigentlich von einer sehr rationalen Bubble, obwohl ich schon immer sehr, sehr sensibel war. Ich wollte nämlich früher eigentlich auch Mathe studieren. Also das ist jetzt ungefähr fast genau das Gegenteil. Aber ja, genau, das ist das, was ich gerade mache.
Cool. Und das bedeutet also suchtfrei. Da denkt man natürlich jetzt gerade mal richtig an diese ganz schlimmen Süchte, an diese krassen Abhängigkeiten.
Ja.
Welche Art der Süchte oder welche, sagen wir mal, dein Klientel, was beschäftigt die, was haben die für Themen, was kommen die zu dir?
Ja, tatsächlich arbeite ich eigentlich fast gar nicht mit Menschen, die nach unserer Gesellschaft starke Süchte haben, so wie Heroin oder Ketamin oder sowas. Also da kenne ich mich nicht mit aus. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn Leute von einer Substanz so absorbiert werden. Womit ich arbeite, sind Leute, die ja, ich sag mal, diese von der Gesellschaft tolerierten Drogen sich da drin verstecken. Sowas wie Weed, Pornografie sind eigentlich so die zwei, ja, bekanntesten bei meinem Klientel, weil das auch meine zwei Fluchtmittel waren. Alkohol, Essen sind die anderen zwei, die noch sehr, sehr beliebt sind. Und halt Social Media. Genau, das sind so eigentlich die fünf Klassiker.
Also das heißt, Leute kommen zu dir, weil sie erkennen, hey, ich habe ein Thema oder du teilst deine eigene Story und die relaten dann damit und sagen, ups, ich habe erkannt, ich habe ein Thema oder wie funktioniert, wie ist der Prozess? Weil du musst ja erstmal erkennen selbst, dass du ein Thema hast, weil wenn du ja, wie kommen die Leute zu dir? Wie funktioniert das?
Ja, also bisher ist es immer so gelaufen, dass die gefühlt haben, dass sie ein Thema haben und dass sie eine Sucht haben, die sie nicht mehr mit in ihrem Leben haben wollen, aber sie werden davon einfach nicht los. Sie kommen immer wieder zurück, sie schaffen es immer wieder über einen Zeitraum, aber nicht langfristig davon loszukommen. Und das ist dann meistens, wenn sie zu mir kommen und fragen, hey Jan, was kann ich machen? Ja.
Voll schöne Arbeit, voll schöne Arbeit. Vor allem glaube ich auch der Prozess von der Erkenntnis, die ja extrem hart ist, also mit ich habe ein Thema, sich selbst erkennen und dann nach
Voll.
Hilfe zu fragen, ist dann der nächste Schritt, weil man selber nichts immer wieder zurückfällt oder es einfach nicht schafft, sich auch zu öffnen, einer anderen fremden Person. Ist extrem schwer, aber gleichzeitig so erlösend habe ich für mich erfahren, wenn man das gleiche Thema teilt. Also wenn ich merke, okay, die Person, die kann mich fühlen, weil die ist genau, war mal an der gleichen Position wie ich und die erzählt mir jetzt, wie es ihr jetzt geht und genau da möchte ich hin. Also auch so eine so ein Leuchtturm zu sein, glaube so ein Nordstern, zu sagen, hey, du kriegst es auch hin, ich habe es auch hinbekommen. Also bei mir ist das halt im Sportkontext, Leute, die zu mir sagen, ich bin unsportlich. Nee, du bist nicht unsportlich, du hast einfach nur nicht das gefunden, das dir Freude macht. Weil es halt kein 0 nach 15 ist. Also es gibt so viele Sportarten, so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken körperlich. Es muss nicht jeder ins Gym gehen. Es muss auch nicht jeder jetzt Bouldermeister werden oder was auch immer oder schwimmen, sondern es ist halt einfach eine eigene Interpretation. Und ich glaube, um die Individualität, um das geht es, glaube ich, auch, dass du einfach, dass die Menschen merken, hey, der checkt, in welchem Struggle ich gerade bin. Und der checkt auch, wie ich mich fühle. Und der kann mich abholen. Ich glaube, so das ist ganz wichtig bei so sensitiven Themen, oder? Wie siehst du das?
Ja, voll, voll. Ich gehe da voll in Resonanz mit. Und auch mega schön, was du da teilst mit dem Sport. Weil ich erlebe das ganz oft, auch weil ich liebe ja zu bouldern. Und ich sehe, wie immer wieder Leute bei uns in die Halle reinkommen, die vielleicht das erste Mal sich wirklich, oder seit einer langen Zeit das erste Mal sich wirklich sportlich betätigen. Aber ich sehe sie dann dort zweimal die Woche, dreimal die Woche, weil sie plötzlich das gefunden haben, was ihnen wirklich Freude macht. Und dann float es einfach.
Ja,
Ja.
genau.
Und ja, du hast voll recht, das ist ein sehr sensibles Thema und deswegen sind das unglaublich mutige Leute. Also ich feiere da die, die da das selbst für sich einsehen und da auch diesen Schritt machen. Weil die meisten, auch die Kunden, mit denen ich arbeite, ich bin mir sehr sicher, dass sie alle früher oder später da auch alleine irgendwie rauskommen würden. Die Frage ist nur, was ist halt der Preis dafür? Da alleine durchzugehen und da oder nicht jetzt schon zu handeln, bevor der Schmerz noch größer wird. Und das hat auf jeden Fall, ja, braucht eine Menge Mut, eine Menge Selbsteinschätzung, Ehrlichkeit, um diesen Schritt zu machen. Ja, voll. Und natürlich auch eine Menge Vertrauen.
Ja.
Und das ist dann auch das, was du gesagt hast. Und da ist natürlich super, beziehungsweise das mache, deswegen mache ich ja, was ich mache. Weil ich halt eben den Leuten nicht helfe, weil ich diesen Bereich studiert habe oder weil ich da Bücher dazu gelesen habe, auch wenn ich das jetzt nachträglich mache, aber weil ich halt, weil ich selbstständig da halt durchgegangen bin. Und
Ja.
ich weiß halt, wie es ist, wenn man 50 Mal mit etwas aufhört und wieder reinfällt. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich selbst verurteilt und gegen sich selbst so in den Widerstand geht, schon fast in Selbsthass geht, weil man, weil ich war damals da voll in Selbsthass drin, dass man da nicht rauskommt. Und ja, diese Verzweiflung, die dadurch entsteht, und dieses, schaffe ich das überhaupt? Bin ich überhaupt fähig dazu? Ich kenne halt diese ganzen Prozesse so gut, jede Zelle von meinem Körper hat es durchlebt. Und sie kennt halt diesen Prozess dieser Evolution daraus, der Transformation daraus. Und ich glaube, das ist auch, weshalb die Leute dann, weshalb es ihnen so leicht fällt, da in Verbindung zu gehen, weil sie halt das sehen. Weil sowas kannst du halt nicht, du kennst es bei dir bestimmt auch, sowas kannst du ja nicht faken, sowas kannst du nicht mit coolem Marketing darstellen, sondern das ist ein ganz klares Gefühl von, hey, der weiß ganz genau, wie ich mich fühle, weil genau das geht auch gerade in mir vor, von dem, was er erzählt. Ja.
100%. Wie hast du es selber geschafft? Also wie war dein Weg? Weil du hast es schon angeteasert. Ich meine, du warst selbst mal so addicted zu verschiedenen Dingen. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf den Shit, ich will raus? Und wie hast du es für dich dann gelöst? Oder wie war dein Weg?
Ja, also erstmal, ich habe recht spät angefangen. Ich bin eigentlich groß geworden wie so ein Engelskind. Ich war sehr streng gläubig und ich habe bis 18 habe ich nicht mal ein Bier angefasst. Also ich war super, 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 super strikt. Und dann bin ich mit 19 aus der Gemeinde raus damals und dann hat es irgendwie mit allem auf einmal angefangen. Und das erste Jahr war irgendwie ganz cool, aber dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht, aber ich habe irgendwie trotzdem weitergemacht. Ich habe aber schon recht schnell gemerkt, warte mal, irgendwas passiert hier, was ich eigentlich gar nicht will. Und das ist so dann, wo es angefangen hat. Am Anfang dachte ich, okay, ich mache es jetzt noch ein bisschen und irgendwann höre ich auf. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann da keinen Schlussstrich mehr ziehen. Ich muss die ganze Zeit weitermachen. Und dann habe ich alles Mögliche eigentlich probiert. Ja, ich war bei den anonymen Narcotics. Ich bin umgezogen, ich habe viele Dinge probiert und eine Sache, womit es eigentlich angefangen hat, war ja auch, ich glaube, wo diese Idee mit dem Podcast auch gekommen ist, mit einer Reise, die ich gemacht habe nach China. Ich war damals nämlich mega vergraben so in meiner Welt. Ich habe, also mein Tagesablauf war pretty much aufzustehen, Red Bull und Zigaretten zu frühstücken, dann YouTube-Videos zu schauen, und ja, das Nötigste halt eben zu machen, was halt irgendwie gemacht werden muss. Dann abends zu kiffen, mir einen runterzuholen und dann das Ganze wieder von vorne abzuspielen. Das war so eigentlich der Tagesablauf und ich glaube, jeder hier kann sich vorstellen, wie mein Körper aussah, wie mein Geist aussah. Und ich habe damals noch mit meinen Eltern gelebt und die haben das natürlich auch gemerkt. Und dann hat meine Mutter mir gesagt: Jan, du wolltest doch früher mal zu den Shaolin-Mönchen in China. Und als kleiner Junge war ich der größte Jackie Chan-Fan und ich wollte unbedingt Kung Fu lernen. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Und zu dem Zeitpunkt war ich voll davon überzeugt, dass mir einfach Disziplin fehlt. Weil das war auch das, was ich halt gesehen habe oder was mir andere Leute gesagt haben. Es war halt, okay, du bist einfach faul, dir fehlt Disziplin, deswegen schaffst du nicht, dich von den Süchten zu befreien. Du bist einfach zu weich. Und meine Intention damals, nach China zu gehen, war quasi, mich brechen zu lassen. Ich wollte mich brechen lassen, damit ich mich wieder neu aufbauen kann. Das war, und mir Disziplin anzueignen. Und natürlich habe ich Sport schon, also ich habe Sport schon immer geliebt und wie gesagt, ich war riesiger Jackie Chan-Fan, deswegen war das voll in Resonanz mit mir in dem Moment. Und einen Monat später, nach der Idee, war ich tatsächlich in China, in der Schule dort. Ich glaube, das waren knapp 200 chinesische Schüler und 10 Internationals. Davon waren 8 aus Deutschland, was total crazy war. Und ja, ich fange einfach mal an, so ein bisschen über die China-Zeit
Sehr
zu
gerne. Nein,
erzählen.
das ist ja komplett andere Kultur. Du kommst, da fliegst dahin
Toll.
und da bist du im Red Bull und Weed-Modus und YouTube-Modus und plötzlich befindest du dich irgendwo in einem, wahrscheinlich auch nicht wirklich in einer zentralen Lage, sondern irgendwo in einem Kloster und hast plötzlich ein Schedule und wie, how and why und überhaupt tell me.
Ja, also ich bin dort erstmal angekommen und dann wurde ich in mein Zimmer hineingeführt. Das war so mein erster Kulturschock. Die haben überall auf der Seite ausgeschrieben, dass sie super, super modern sind, dass sie die Schule gerade neu renoviert haben und alles. Und ich bin halt damals rein in das Zimmer und ja, es sah halt aus wie so eine Abstellkammer, wo halt ein Bett drin liegt und mit so einem Steinboden. War halt erstmal natürlich alles sehr, sehr komisch und neu, aber irgendwie auch genau das, was ich wollte, auf eine Art und Weise. Ich wollte ja nicht ein Fünf-Sterne-Hotel, ich wollte ja irgendwie. Wir hatten auf jeden Fall normale Klos. Das war tatsächlich ein riesiges Luxusding. Die hatten fast überall sonst in China Blumsklos. Und tatsächlich war so, ich glaube, 2 Kilometer oder 3 Kilometer um uns herum war eigentlich erstmal gar nichts. Dann war so ein kleines Dorf neben uns und dann so eine Stunde entfernt von uns war die erste Stadt. Weil sonst war das einfach so eine bergige Landschaft, also wir waren eigentlich im Nirgendwo. Und uns wurde auch gesagt, wir sollen auch nicht zu nah in die Berge, weil auf der anderen Seite war eine Militärsbasis. Und wenn wir dazu hochlaufen, könnten sie denken, dass wir Spione sind und sie könnten uns abschießen. Okay, ich bin hier auf. Ich habe den Berg nicht mal am Fuße angefasst. Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann hat irgendwie alles ganz schnell angefangen. Also. Ich wurde dann gefragt, was will ich machen? Kung Fu, Sander, Tai Chi. Sander war so chinesisches Kickboxen. Und ich dachte, wenn ich hier bin, dann will ich auch kämpfen lernen. Und dann habe ich halt Sander gemacht, dieses Kickboxen dort. Und dann ging es eigentlich am nächsten Tag los. Da sind wir halt, um kurz den Tagesablauf zu nennen, für die, die es interessiert. Wir sind um 6 aufgestanden. Oder um kurz vor 6 aufgestanden, haben wir uns immer draußen getroffen. Also quasi die Sander-Gruppe, die Kung-Fu-Gruppe und die Tai-Chi-Gruppe so hintereinander und haben halt auf unseren Shifu, also auf unseren Meister gewartet. Dann standen wir da halt im draußen, bis der halt gekommen ist. Dann haben wir uns verbeugt vor ihm und dann haben wir angefangen, erstmal ein paar Runden draußen zu laufen und dann hat das Training angefangen. Das Morgentraining war eigentlich so das härteste immer von allen. Das ging so eine Stunde, danach gab es Frühstück und ihr werdet gleich schon das Thema dieser Zeit raushören. Also das hat eigentlich nur existiert aus Training und Essen. Also wir haben gefrühstückt, danach gab es die nächste Einheit, dann haben wir 3 Stunden trainiert mit einer 15-Minuten-Pause zwischendrin. Danach gab es Mittagessen und danach gab es das Nachmittagstraining, das ging wieder 3 Stunden. Dann gab es Abendessen und danach gab es noch das Abendtraining, das ging 2 Stunden. Das war aber freiwillig, also da musste man nicht mitmachen. Genau, und dann war ich da plötzlich drin und es war irgendwie mega schön und befreiend, weil irgendwie gab es plötzlich nichts mehr, worüber man sich Gedanken machen musste. Es war halt jeden Tag einfach nur aufstehen, trainieren, essen, schlafen. Aufstehen, trainieren, essen, schlafen. Da war halt nichts, da war das halt keine Verantwortungen. Und gleichzeitig war ich natürlich auch gezwungenermaßen auf Entzug, auf eine Art und Weise, weil ich konnte natürlich die ganzen Dinge dort nicht finden, die ich, oder die meisten Dinge nicht finden, die ich in Deutschland konsumiert habe. Und ja, das war auf jeden Fall anfangs eine unglaublich schöne Zeit in China. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich alles erzählen soll, weil ich könnte
Einfach
über, ich könnte 2 Stunden über die China-Geschichte erzählen, weil es gibt halt ganz, ganz viele Dinge, die halt dort passiert sind. Vielleicht hast du einen Vorschlag, wo ich genauer
also
hineingehen
ich bin
kann.
jetzt gerade so gebannt, weil ich bin jetzt mit dir gerade total abgedriftet. Ich war jetzt gerade mitten in dem Kloster und war bei dir so mit dem Training mit dabei. Also erste Frage, wie hält man das denn durch, jeden Tag 9 Stunden zu trainieren? Also du hast ja kaum Recovery. Du hast ja die Muskelkater des Todes, wahrscheinlich Schmerzen des Todes. Du kommst aber jeden Tag wieder, kannst ja nicht sagen, nur heute nicht, ich habe heute irgendwie, sondern es ist schon sehr streng wahrscheinlich dort, oder? Oder wie ist da, ging es dir da so? Weil du musst ja dann irgendwie durchkommen. Und wie funktioniert es körperlich? Also du musst dich ja körperlich auch total adjusten und über deine Limits gehen, wo ich so ein bisschen semi. Wo ich bis immer diese Verfechterin bin von gönn dir Pausen, nimm dir Zeit für die Recovery, mach noch mal einen Tag Pause zwischen Training, wenn man, es gibt viele, die übertreiben es dann schnell, aber ich weiß auch, weil ich war selber im Vipassana, das ist zwar keine Kampfkunst, aber das ist eine Meditationskunst, da gibt es auch nur meditieren, essen, schlafen und du hast auch Schmerzen, körperliche Schmerzen und du hast auch mentale Schmerzen. Diese Disziplin, diese östliche Philosophie von Disziplin mit du ziehst jetzt einfach durch und du machst es jetzt einfach. Wie war das für dich? Also war das für dich einfach, dich dem hinzugeben, weil du schon gesagt hast, man muss sich um nichts Gedanken machen. Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil du hast nur die 3 Aufgaben, hast nichts anderes. Aber körperlich ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer jetzt, wie nur zu meditieren. Du hast ja wirklich gekämpft, also du hast ja eine Kampfkunst gelernt. Wie hast du das körperlich verarbeitet die erste Zeit?
Ja, das ist, also ich glaube, das ist mit der größten Erkenntnisse, die ich rausgezogen habe aus der Zeit in China, ist eben genau die Antwort auf diese Frage. Weil anfangs zum Beispiel war das für mich mega einfach. Also ich bin sehr schnell reingekommen und natürlich hatte ich Muskelkater und es war irgendwie mega anstrengend, aber ich hatte halt so Bock da drauf. Also ich hatte so Lust. Ich habe einfach jedes Training mein Maximum gegeben. Einige Schüler haben mir sogar gesagt, hey Jan, was machst du? Wieso gibst du jetzt schon alles am Morgen? Wir müssen noch 7 Stunden trainieren. Und ich so, hä? Wenn ich nicht jetzt alles gebe, wann dann? Also ich hatte halt ultra, ultra Bock da drauf. Und es ging mega, mega gut. Also ich hatte so einen kleinen Zwischenfall am Anfang. Das ist auch nochmal eine eigene Geschichte für sich. Ich hatte so eine Lebensmittelvergiftung, wo ich 2 Wochen dort im Bett lag. Und als ich dann die Krankenhäuser in China gesehen habe, war mir so, okay, oder zumindest dort, wo ich war, ich in China, in Tianan, wo ich war, war so, okay, wenn ich hier lande, dann werde ich wahrscheinlich sterben.
Auch zu lang. Ich dachte, ich bleibe lieber im Bett und das Gericht gibt dann
Und ich
alles.
bin wirklich, ich bin 2 Tage, nachdem ich das Krankenhaus gesehen habe, bin ich gesund geworden. Weil ich wusste, ich muss gesund werden. Und ja, ich bin da mega gut reingekommen. Also für mich ist es alles super, super leicht gefallen. Also die ersten 3 Monate waren für mich mega easy. Es wurde eher anstrengend, wenn ich eine Verletzung zum Beispiel hatte. Ich habe mir recht früh meine linke Schulter verletzt. Und ich wollte halt auf Wettkämpfe gehen. Und ich wollte halt immer härter trainieren, aber dann sagt natürlich die Schulter, stopp. So, geht jetzt nicht mehr. Und das war dann der Moment, wo es dann anstrengender wurde. Also es wurde dann eher anstrengend, weniger zu machen, weil der Drive so stark war.
Und was hat es mental mit dir gemacht? Also was würdest du jetzt sagen, rückblickend, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, was hast du mitgenommen aus der Zeit jetzt mittel- und langfristig, was waren, wenn das jetzt in drei, sage ich mal, Wörter, Werte, Erfahrungen packen müsstest, was war es oder was ist es?
Zuversicht ist eine Sache. Unbekannte Grenzen würde ich das zweite sagen. Und Freiheit. Ja, das Geschenk der Freiheit. Um kurz die drei zu erleuchten. Also das erste mit der Zuversicht. Nach den 3 Wochen, die ich gerade beschrieben habe, ist quasi die zweite Hälfte mit den, nach den 3 Monaten, ist quasi die zweite Hälfte mit den nächsten 3 Monaten hat angefangen. Und das war genau zur Corona-Zeit. Also das ist da, wo Corona ausgebrochen ist. Und wir waren direkt in der Provinz nebendran. Also wir waren ganz nah an dem, also in Wu-Wei oder so ist es ausgebrochen. Auf jeden Fall war danach die ganze Schule zu. Die ganzen chinesischen Kinder waren bei ihren Eltern, weil es war genau um chinesisches Neujahr rum. Und wir wurden quasi zu einer kleinen Geisterstadt quasi, weil unsere Schule war umgeben von einer Mauer. Diese Mauer durften wir auch nicht verlassen. Da kommen wir dann auch zum Thema der Freiheit. Und das war total beängstigend, aufzustehen und zu wissen oder nicht zu wissen, wohin es geht, nicht rausgehen zu können, nur noch das eine zu sehen. Und da hat so ein bisschen, also ich hätte davor die ganze Zeit diese Zuversicht oder diese Vision, auf Kämpfe zu gehen, China zu bereisen, andere Tempel zu sehen und so weiter und so fort. Und ab dem Moment, wo das weggefallen ist, hatte ich keine Kraft mehr. Meine Performance ist bestimmt um 50, 60% gesunken. Ich wollte nicht mehr aufstehen morgens. Ich habe mich nur noch gefragt, wann geht der Tag endlich zu Ende? Wann ist endlich mein Abflug? Und alles hat sich verändert. Alles hat sich verändert. Obwohl eigentlich genau das passiert ist, was ich mir gewünscht hatte. Ich hatte Einzeltraining bei dem besten Kämpfer, den ich bisher kennengelernt habe. Und ich hatte keinen Bock. Ich hatte einfach keine Lust mehr, weil die Vision, die Zuversicht war einfach weg, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Dann Grenzen. So oft war ich am Boden und ich dachte, es geht nicht mehr. Und dann kommt mein Trainer und tritt mich einfach und sagt, Jan, aufstehen und weitermachen. Und dann stehst du halt auf und dann machst du weiter und plötzlich denkst du dir, hä? Woher kommt diese Energie plötzlich? Du bist voll verwirrt, weil wirklich du liegst am Boden und denkst, fertig, da ist alles draußen. Und dann wirst du hochgekickt und plötzlich hast du wieder 30, 40, 50% der Energie. Das war so ein richtiger Eye-Opener für mich. Das fand ich so verrückt. Ich bekomme auch Gänsehaut, wenn ich das gerade sage, weil das so beeindruckend für mich war, wie viel Power da eigentlich in uns stecken kann und wie viel wir rausholen können. Und die Freiheit, ja. Also ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und ich bin so dankbar, dass ich mir diese Erfahrung freiwillig aussuchen konnte. Weil die Kinder, die dort sind, die leben dieses Leben für 18 Jahre, für 20 Jahre. Und wie du gesagt hast, das ist dort super, super streng. Die haben so die Philosophie, wenn deine Arme gebrochen sind, kannst du Squats machen. Wenn deine Beine gebrochen sind, kannst du Liegestützen machen. Und wenn beides gebrochen ist, dann kannst du Sit-ups machen. Also selbst wenn du irgendwie erkältet bist oder so, dann sitzt du in der Trainingshalle, weil dann musst du den anderen zugucken, damit deine Augen zumindest lernen zu kämpfen. Also dort existieren keine Pausen. Als ich meinen Trainer gefragt habe, ob wir mal eine Pause machen können, hat er gelacht, weil er legit dachte, das ist ein Witz. Er hat angefangen zu lachen und ist weggegangen. Und dann habe ich gesagt, hä? Ich meine es im Ernst. Und dann ist er in so eine Diskussion mit mir gegangen, so, hä, was für Pausen? Hat mir dann seine Geschichte erzählt, was er für verrückt ist, dass ich mich überhaupt traue, nach Pausen zu fragen. Und das ist schon ein riesiges Geschenk, diese Freiheit zu haben, eben ja, diese Erfahrung für sich zu wählen, aber auch die Freiheit zu haben, eben eine andere Erfahrung leben zu dürfen.
Machst du jetzt auch noch diese Form von Training für dich selbst alleine oder hier in Deutschland? Wie ist das jetzt
Also diese Form von Training, also
im
das kann ich ja gar nicht in Deutschland machen. Also das ist ja ein ganzer Lebensstil dort drüben gewesen. Kampfkunst oder ja, Kampfkunst habe ich hier immer wieder mal in Deutschland gemacht, aber das war so ein bisschen ernüchternd für mich, weil ich bisher noch keinen Trainer gefunden habe, der an das Niveau rangekommen ist, was ich dort hatte. Und das hat mich irgendwie nicht wirklich mehr mit diesem Feuer beschenkt, wie es halt dort war. Ja, gerade mache ich halt super viel Bouldern und ich arbeite gerne mit meinem Körpergewicht. Das sind so die Dinge, die ich gerade mache.
Ja.
Calisthenics, das finde ich gerade super spannend. Aber
Machst du auch
Kampfkunst an
Yoga?
sich.
Also machst du auch diese ruhigeren Sachen wie jetzt Tai Chi, Qigong, Yoga, solche Dinge?
Ja, also Qigong mache ich gerne und Yoga mache ich auch gerne. Tai Chi ist das wahrscheinlich, was ich am meisten vermisse aus China. Ich hatte nämlich, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, wir hatten nämlich Waffen dort und ich habe das zweischneidige Schwert gelernt, damit zu kämpfen.
Wow.
Und es war,
Wow, du bist voll Mulan-Style jetzt. Jetzt bin ich gespannt.
ja, und es war, also wenn ich allein nur darüber nachdenke, geht sofort mein Herz auf. Das war die schönste, also dieses Schwert, ich war so in love damit. Dieses freiwillige Training, was ich erzählt habe abends, da konntest du entscheiden, was du halt machst. Und ich habe jedes freiwillige Training, habe ich mir mein Schwert geholt und habe halt damit geübt. Diese Mischung aus Eleganz und Kraft, die in diesen Tai-Chi-Formen, Waffenformen verbunden wird, ist so episch. Und besonders, du hast halt so ein Aluminiumschwert. Oder ich weiß nicht, ob das Aluminium ist oder irgendein anderes Metall. Aber auf jeden Fall schnalzt das, wenn du. Also es hat die Fähigkeit zu schnalzen, weil es halt eben so ein weiches Metall ist. Und mit einer bestimmten Technik und mit einer bestimmten Power, wenn du verstehst, wie du die Power quasi über deinen Körper, übers Handgelenk aufs Schwert überträgst, dann macht das einen Sound. Und den ersten Monat dort hat bei mir das Schwert keinen einzigen Sound gemacht. Das war einfach stumpf. Und mein Trainer, der macht nur so mit seinem Handgelenk und die ganze Halle vibriert. Und ich denke mir so, hä, what? Was mache ich falsch? Und ab irgendeinem Punkt hat es halt Klick gemacht und plötzlich kamen halt diese Töne und die wurden natürlich immer intensiver, immer klarer, immer lauter. Und dann abends hörst du nur, wie ich durch die ganze Halle, durch die ganze Halle schnalze. Und es
Ja.
war, wow, also das habe ich unglaublich geliebt. Und wenn ich dann nochmal hingehen werde, werde ich auf jeden Fall in diesen ein, zwei Wochen Tai Chi machen mit dem Schwert.
Also hast du es auch wieder vor, nochmal hinzugehen, nochmal zu machen, die Experience?
Für ein bisschen, also auf keinen Fall für 6 Monate, aber für so ein, 2 Wochen wäre schon cool, ja.
Ja, cool. Hey, ich kann voll die Begeisterung fühlen. Das war jetzt sehr, sehr schön, dich da auf der Reise nochmal in die Vergangenheit mit da mitzukommen und dich da nochmal zu sehen. Also ich habe dich wirklich literally irgendwie gesehen dort so. Ja, schön. Und jetzt quasi hast du das für dich so übertragen, hast du dich so implementiert, integriert. Kannst du davon jetzt auch was, also von den mentalen Dingen, was du gelernt hast, hilft es dir jetzt auch in deinem jetzigen Job, wenn du jetzt sagst im Coaching, gibt es da eine Verbindung, gibt es Zusammenhänge? Wie siehst du das jetzt für dich im Moment?
Also für mich war das wahrscheinlich, oder für mich war das ein ganz wichtiger Zwischenschritt zu dem, was ich halt jetzt gemacht habe. Weil, also ich habe dir erzählt, als wir spazieren waren, dass durch diese Zeit in China bin ich quasi einer anderen Realität ausgewichen, in die ich wahrscheinlich sonst reingegangen wäre, die quasi wahrscheinlich das Leben in eine ganz andere Richtung gedreht hätte. Also dadurch hatte ich quasi wie. Diese China-Reise hat mir wie Raum gegeben oder wie eine neue Möglichkeit gegeben, neu zu entscheiden. Und ich glaube, das ist das, was quasi das größte Geschenk dieser Reise war. War quasi mich auf Null zu bringen auf eine Art und Weise. Und dann hat quasi die Reise erst wirklich angefangen. Und ja, also die wenigsten Prinzipien, die ich dort gelernt habe, lebe ich noch oder übertrage ich auf die Dinge, weil ich die nicht wirklich als dienlich weder dort noch hier ja empfinde. Natürlich Resilienz und alles, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass es wichtig ist. Aber die grundsätzlichen Prinzipien dort sind oft sehr extrem und dadurch sind sie über Zeit eher destruktiv. Ja, also meine Arbeit basiert eher auf den Erkenntnissen, die ich nach dieser Reise hatte und der Raum, der nach dieser Reise entstanden ist, wie halt eben. Auch die Erkenntnis, weil als ich nach China zurückgekommen bin, nach Deutschland, habe ich nach 2 Wochen wieder angefangen, meinen alten Lebensstil wieder langsam zu wiederholen. Also ich habe wieder mehr geraucht, wieder mehr gekifft und ich bin immer mehr und mehr und mehr zurück dahin gegangen. Und was mich erstmal total erschrocken hat, weil ich mir dachte, jetzt hast du dich durch 6 Monate China durchgequält, nur um halt jetzt wieder zurückzufallen. Und das hat mir ganz, ganz viel gezeigt. Das hat mir gezeigt, dass diese Disziplin und auch diese Freiheit und alles, was ich dort hatte, dass diese Dinge wichtig sind, aber dass das nicht die Kerntreiber sind dessen, was entscheidet, ob ich frei von meinen Süchten bin oder mich weiter betäube. Weil auf eine Art und Weise ist auch dieser Lebensstil in China eine Art Ablenkung gewesen. Und ja, was ich auf jeden Fall mitnehme davon, ist halt die Erkenntnis und die Erfahrung, wie viel mehr in uns drinsteckt, als wir denken. Und ich glaube, durch das Erforschen unserer Körper über Sport ist es, glaube ich, eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, die wir da machen können. Zu sehen, wow, selbst wenn wir wirklich denken, dass alles aus ist, ist da noch so viel Power, wenn wir darauf zugreifen können. Und auch wie wundervoll es ist, als Gemeinschaft zu gehen. Also wir hatten da ja unsere Gruppe. Und am Anfang, wo ich da war, also jetzt spreche ich über die Dinge, die ich quasi jetzt noch lebe und implementiere. Am Anfang, wo ich da war, dachte ich mir so, ihr seid mir alle scheißegal. Ich bin hier, um der beste Kämpfer zu werden. Und hier mich neu aufzubauen. Ist mir egal, ob hier 100 Schüler sind oder 0 Schüler. Sogar besser wäre es, wenn hier niemand ist, damit ich alleine trainieren kann. Das war so meine Einstellung in den ersten 2 Wochen.
Also
Und
der
dann,
Ego, ja,
ja, voll,
ich kenne.
voll, voll. Und ich habe mich auch voll darüber definiert. Also, wenn ich so gesehen habe, dass, also, das hat mich, es war irgendwo schön am Anfang. Aber ich habe dann recht früh gemerkt, wie die ganze Kraft, also wie die meiste Kraft ich getankt habe beim Mittagessen mit den Leuten. An diesem Tisch zusammenzusitzen. In China haben diese runde Tische. Was wundervoll ist. Also du, das ist ganz, ganz anders, hat einen ganz anderen Vibe. Und du sitzt da halt zusammen und du lachst und du erzählst dir halt vom Training und gehst quasi in diese Absurdität rein, in die wir da gerade eigentlich erleben, als Deutsche, ja, Internationals da drüben. Und das hat so viel Kraft gegeben. Das hat so, so, so viel Kraft gegeben. Und als das dann eben mit Corona passiert ist und das weggefallen ist, war wie so ein riesiges Energieloch plötzlich da, weil diese Gemeinschaft einfach nicht mehr da war. Und ja, es ist einfach so viel schöner zusammenzugehen. Es ist so viel schöner, gemeinsam einfach Dinge zu kreieren und gemeinsam in einem, auch wenn jeder für sich etwas macht, weil wir haben ja nicht irgendwie zusammen eine Mission gehabt oder irgendwie was zusammen aufgebaut, sondern da war ja jeder nur für sich. Es ging ja darum, aber dennoch, wir hatten alle die gleiche Richtung, auch wenn sie unabhängig war voneinander. Und allein das schon hat so viel Kraft gegeben.
Wow.
Ja, das war mega, mega schön.
Geister. Danke dir. Wow. Time flies. Mit Blick auf die Uhr. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil. Also ich bin auf jeden Fall noch sehr, ich habe noch sehr viele Fragen offen. Hey, so schön. Danke dir. Danke dir. Es hat bestimmt sehr viele Leute jetzt inspiriert, auch mal zu googeln, was da so gibt.
Ja, voll.
Ja, ich würde auf jeden Fall mal, man kann es auf jeden Fall mal empfehlen, selbst die Experience zu machen, wie du auch sagst. Man muss ja nicht hier ein Mönch werden oder komplett hier konvertieren, sondern einfach seine eigenen Erfahrungen machen und wie du auch gesagt hast, sich nullen zu lassen auf diese Art. Ich meine, das habe ich ja auch in der Form gemacht, mich genullt in Form von ich gehe komplett in die Stille. Und das war mein Nullen. Das ist ja auch so, es gibt verschiedene Formen, aber ich bin auch sehr dankbar und ich fühle es total, wie du das beschreibst und wie du das meinst und was es mit einem macht und wie man es dann später erlebt und einfach die Wahl zu haben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man das Bewusstsein hat, dass man immer die Wahl hat. Mit allem. Jeden Tag, jederzeit, in jedem Kontext. Und ich glaube, das ist dann Wahrhaftigkeit und das ist sich selbst begegnen und dann die richtigen, beziehungsweise die Entscheidungen zu treffen, die sich im Moment als die richtigen anfühlen und da einfach dem nachzugehen und sich nicht an irgendwelchen, im Außen irgendwelchen fixen Dingen zu orientieren und das zu tun, was alle tun, sondern das, was man für selbst einfach in dem Moment für richtig hält. Und jederzeit auch wieder die Möglichkeit haben, es zu verändern. So, das ist, glaube ich, Freiheit und und echte, ja, echtes Sein, echtes Zeigen und echtes Leben. Ja.
Mega.
Beautiful. Beautiful. Hey, danke dir für deine Zeit. Wir sind jetzt tatsächlich ein bisschen drüber, aber kein Problem, weil es war so, so interessant. Ich denke auch, dass jetzt niemand nach einer halben Stunde hier abschaltet und sagt, na, ich höre jetzt auf, weil die Story einfach viel zu interessant war. Danke für die Insights, für deine Erkenntnisse, fürs Teilen und auch von deiner wichtigen Arbeit, die so wichtig ist und wichtig bleibt und wichtig sein wird in Zukunft. Weil sowas, was wir machen, sage ich immer, kann man schwer durch künstliche Intelligenz ersetzen, ist meine Meinung. Also das heißt, ich glaube, unsere Jobs sind sehr, sehr wichtig, auch in Zukunft, Menschen zu helfen in verschiedenen Formen und
Ja.
die Freiheit zu begleiten, in welcher Form es dann auch immer ist.
Das ist eben genau, das ist der Unterschied zwischen Intelligenz und oder dieser künstlichen Intelligenz oder auch menschlicher Intelligenz. Also auch wir bringen uns ja ganz viel künstliche Intelligenz bei, in der Schule zum Beispiel, wo uns Intelligenz gegeben wird, die eigentlich künstlich ist, weil sie basiert nicht auf Erfahrungen. Und diese künstliche Intelligenz wird immer Lücken haben und die wird nie ersetzt durch lebendige Erfahrung. Deswegen ist es so wichtig, auch was du vorhin gesagt hast, immer wieder die Entscheidung zu treffen, in die lebendige Erfahrung zu gehen und auch zu entscheiden, welche lebendigen Erfahrungen ich machen will. Weil da haben wir immer die Wahl zu. Da bin ich voll bei dir.
Schönes Abschlusswort. Vielen Dank dir.
Danke auch.
Wo kann man dich finden, lieber Jan? Wenn jetzt Leute sagen, hey Jan, mega spannender Typ, will ich mal mehr erfahren zu ihm. Wo kann man dich denn finden?
Also ich wohne aktuell in. Nein.
Nein, bitte, Datenschutzgründe, bitte keine Privatadresse.
auf Instagram.
Wir müssen
Ja,
aufpassen.
stimmt. Auf Instagram Jan Brettauer. Einfach zusammen. Ja, ich habe einen Podcast, der heißt Innere Führung auf Spotify und Apple Tunes und überall, wo man halt Podcasts hören kann. Und ja, TikTok, YouTube, überall Jan Brettauer, das, was halt eure Plattform ist, die ihr präferiert. Und
Ich verlinke alles in den Show Notes und dann kann man dich ganz easy finden. Okay,
cool.
cool. Merci beaucoup. Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Reise
Voll ich
und
auch.
vielleicht nochmal weitere Folgen, je nachdem, wie die Resonanz ist. Also, wenn Fragen sind, gerne zu mir oder auch zu Jan, einfach eine Message in die DMs sliden und dann freuen wir uns über Resonanz, über Likes, über Kommentare und über Feedback zur Podcast-Folge und dann schauen wir mal, vielleicht machen wir noch eine zweite oder eine dritte und ich würde sagen, wir schließen jetzt ab und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr das hören wollt, werdet und bis bald.
Dankeschön.
Tschüssi!
Ciao.